Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Afghanistan haben Taliban-Kämpfer landesweit eine Serie von Anschlägen verübt. Nach Angaben der Regierung gab es mindestens 14 Tote. Im Zentrum der Angriffe stand die Hauptstadt Kabul, vor allem die Gegend um das Parlamentsgebäude und das Diplomatenviertel. Eines der Ziele war die deutsche Botschaft, neben der britischen und der amerikanischen Vertretung sowie dem Hauptquartier der Schutztruppe ISAF.
Explosionen, schweres Maschinengewehrfeuer, Granateinschläge. In einer offenbar koordinierten Kommandoaktion greifen die radikal-islamischen Taliban nach NATO-Angaben 7 Orte allein in der afghanischen Hauptstadt Kabul an. Auch die deutsche Botschaft wird beschossen. Die Diplomaten suchen Schutz im Bunker. Offenbar gibt es hier nur Sachschaden. Ich saß im Büro, sagt dieser Augenzeuge, als ich schweren Granatbeschuss und Explosionen hörte. Panik brach aus. Die Menschen versuchten zu fliehen. Hauptziel der Taliban ist das zentrale Diplomatenviertel Kabuls. Die Angreifer feuern von hohen Gebäuden in unterschiedliche Richtungen. Auch das Parlament und 2 Hotels werden angegriffen. Die Taliban bekennen sich zu den Anschlägen. Es sei der Beginn ihrer Frühjahrsoffensive. Die Taliban wollen zeigen, dass sie kampffähig sind und mit einem großen Knall, mit einer großen Offensive in die Kampfsaison starten. Das ist das Ziel ihrer Attacken. Auch in mehreren Provinzstädten im Osten des Landes kommt es zu Anschlägen. Die neue Taliban-Offensive, so Außenminister Westerwelle, werde keine Konsequenzen für das deutsche Vorgehen in Afghanistan haben.
Wir werden der Gewalt der Terroristen nicht nachgeben. Wir werden weiter an einer friedlichen und guten Zukunft Afghanistans arbeiten. Wir setzen unsere Politik der Übergabe der Sicherheitsverantwortung trotz der Rückschläge fort.
Die Gefechte dauern vielerorts Stunden, es gibt Tote und Verletzte. Jedoch scheint es den Taliban nicht gelungen zu sein, ein Massaker anzurichten. Einen weiteren Propagandaerfolg können sie aber wohl allemal verbuchen.
Weitere Informationen und Hintergründe zur Situation in Afghanistan haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt. Die neuen Gespräche über das iranische Atomprogramm sind von den Teilnehmern positiv bewertet worden. In Istanbul vereinbarten Vertreter der 5 ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und Deutschlands gestern Abend mit den iranischen Unterhändlern ein weiteres Treffen in knapp 6 Wochen. Israel kritisierte die Gespräche. Dadurch habe Teheran mehr Zeit bekommen, sein Atomprogramm fortzusetzen, sagte Premierminister Netanyahu. Die Vereinten Nationen haben eine erste Gruppe von Militärbeobachtern nach Syrien entsandt. Das Vorausteam soll noch heute Nacht die Arbeit aufnehmen und den Truppenabzug überwachen. Die seit Donnerstag geltende Waffenruhe war kurz vor Ankunft der UN-Experten brüchig. In Homs soll es erneut zu Gewalt gekommen sein. Oppositionelle veröffentlichten Videoaufnahmen, die Granatenbeschuss und Schießereien zeigten. 3 Menschen sollen getötet worden sein. Länger als ein Jahr saß der bekannte weißrussische Oppositionspolitiker Sannikow in Haft. Jetzt kamen er und ein weiterer Oppositioneller vorzeitig frei. Der autoritär regierende Präsident Lukaschenko begnadigte beide. Sannikow und andere Oppositionelle waren bei Protesten nach der Präsidentenwahl im Dezember 2010 festgenommen worden.
Es war heute früh kurz vor 2 Uhr, mitten in der orthodoxen Osternacht. Weißrusslands wohl bekanntester Oppositionspolitiker Andrei Sannikow wurde in Minsk von seinen Anhängern jubelnd in Empfang genommen. Erleichterung über die Freilassung. Ich danke allen, die mich unterstützt haben, sagte Sannikow. Sie haben mich gerettet. Monatelang hatten die weißrussische Opposition, internationale Menschenrechtsorganisationen und die Europäische Union für die Freilassung des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten gekämpft. Gestern hat ihn Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko begnadigt. Rückblick. Im Dezember 2010 demonstrierten in Minsk Zehntausende gegen die Wiederwahl Lukaschenkos zum Präsidenten. Der Vorwurf der Opposition: Wahlbetrug. Die Polizei ging mit äußerster Härte gegen die Demonstranten vor. Alle Präsidentschaftskandidaten der Opposition wurden festgenommen, darunter auch Sannikow. Im Mai 2011 verurteilte ihn ein Gericht in einem spektakulären Prozess zu 5 Jahren Straflager. Weißrusslands Präsident Lukaschenko gilt vielen als letzter Diktator Europas. Die EU hatte auf die Unterdrückung der Opposition mit Sanktionen reagiert. Zuletzt drohte dem Land die Eishockey-WM 2014 entzogen zu werden. Trotz der Freilassung Sannikows geht die weißrussische Opposition nicht davon aus, dass sich an den politischen Verhältnissen im Land etwas ändert.
In Frankreich geht der Präsidentschaftswahlkampf in die heiße Phase. Die Spitzenkandidaten setzen eine Woche vor der ersten Wahlrunde auf Großveranstaltungen. Präsident Sarkozy muss sich am kommenden Sonntag 9 Herausforderungen stellen. Vor allem der hohe Anteil unentschlossener Wähler macht den Ausgang ungewiss.
Es ging darum, Stärke zu demonstrieren. Zeitgleich hatten Nicolas Sarkozy und sein Herausforderer François Hollande ihre Anhänger nach Paris gerufen. Hollande wählte das Schloss Vincennes als Kulisse, Sarkozy die Place de la Concorde, wo er 2007 seinen Sieg gefeiert hatte. Der Präsident, dem die Meinungsumfragen diesmal weniger Siegchancen geben, zeigte sich kämpferisch und hatte Überraschungen parat. So forderte er ein stärkeres Eingreifen der Europäischen Zentralbank in der Euro-Krise, was vor allem Deutschland strikt ablehnt. Was die Rolle der Europäischen Zentralbank angeht, so werden wir Franzosen diese Debatte eröffnen und wir werden Europa so nach vorne bringen. Ein stärkeres Engagement der EZB, das fordert François Hollande schon lange, doch der Sozialist will noch mehr. Ich werde den europäischen Fiskalpakt neu verhandeln, damit die Sparsamkeit nicht die einzige Regel bleibt, sondern auch Wirtschaftswachstum gefördert wird. Zehntausende Menschen brachten Hollande wie Sarkozy gleichermaßen auf die Beine. Beeindruckende Bilder, aber die wahre Begeisterung der Franzosen für diesen Wahlkampf spiegeln sie nicht. Dass Nicolas Sarkozy jetzt plötzlich die Rolle der EZB neu diskutieren will, kann durchaus als Affront gegen Kanzlerin Merkel gewertet werden, die ja auch als seine Wahlkampfhelferin nicht mehr erwünscht ist. In der Euro-Debatte scheint sich Sarkozy den Positionen von Herausforderer Hollande anzunähern. Ein Versuch, dem aussichtsreicheren Konkurrenten Wind aus den Segeln zu nehmen.
Im Streit über das geplante Betreuungsgeld pocht CSU-Chef Seehofer auf die Verabredungen der Koalitionsspitzen. Er warnte die CDU davor, beim Gesetzgebungsverfahren von dem vereinbarten Kompromiss abzuweichen. Benötigt werde ein glasklares Gesetz, das jeder verstehe, sagte Seehofer dem Spiegel. Wer sein Kind nicht in eine Tagesstätte schicken wolle, solle in jedem Fall Anspruch auf Geld haben. In der CDU gibt es dagegen Widerstand.
Eigentlich war das Thema für Volker Kauder schon fast erledigt. Wer den Nachwuchs nicht in die Kita schickt, soll ab 2013 ein Betreuungsgeld bekommen. So steht es im Koalitionsvertrag. Aber je näher der Termin rückt, desto lauter wird der Widerspruch in der CDU. 23 Abweichler haben sich schon zu Wort gemeldet. Jetzt hat die CDU-Führung den Beschluss verschoben, wohl auch, um Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ich denke, dass wir nach einer noch einmal sehr intensiven Diskussion, wo wir, wie gesagt, die ein oder andere Frage noch miteinander besprechen, wird das, denke ich, schon auch zum der Mehrheit führen.
Auch die Bundesfamilienministerin sieht kritische Aspekte am Betreuungsgeld. Vor allem bildungsferne Familien könnten sich für das Bargeld entscheiden, obwohl die Kinder in der Kita viel lernen könnten. Wasser auf die Mühlen der Opposition.
Das Betreuungsgeld setzt falsche Anreize. Gerade diejenigen Kinder, die wirklich in der Kita besser gefördert werden, werden dort eher dann ferngehalten.
Aber schon droht die CSU, vor allem in Richtung Schwesterpartei. Das Betreuungsgeld ist in Bayern beliebt und nächstes Jahr wird im Freistaat gewählt.
Wir haben das Betreuungsgeld in der Koalition vereinbart, fest beschlossen. Es muss jetzt umgesetzt werden. Da lassen wir auch nicht mit uns reden und nicht mit uns handeln. Da wird kein Jota dran verändert. Das muss auch die CDU wissen.
Die CDU-Führung hat die Brisanz des Themas offenbar unterschätzt. Vor allem Jüngere in der Partei finden das Betreuungsgeld nicht zeitgemäß. Ein möglicher Kompromiss könnte sein, die Auszahlungskriterien zu verschärfen. Ein kategorisches Nein dagegen würde zum handfesten Krach mit der CSU führen. Und daran haben beide Parteien kein Interesse.
Der frühere Krupp-Manager Berthold Beitz hat heute in Köln den Lew-Kopelew-Preis für Frieden und Menschenrechte erhalten. Beitz habe während der Nazi-Zeit unter Lebensgefahr hunderte Juden im besetzten Polen vor dem Tod bewahrt, so die Jury. Außerdem habe sich der 98-Jährige nach dem Zweiten Weltkrieg für die West-Ost-Verständigung eingesetzt.
In der Gedenkstätte Bergen-Belsen haben heute Überlebende, Angehörige und Politiker der Befreiung des Konzentrationslagers vor 67 Jahren gedacht. Bei der Veranstaltung an der ehemaligen Verladerampe berichteten Überlebende von ihren Erinnerungen. In Bergen-Belsen starben mehr als 70.000 Menschen, darunter die 15-jährige Anne Frank.
Genau 100 Jahre nach dem Untergang der Titanic ist in der Nacht am Unglücksort an die Opfer erinnert worden. Passagiere und Besatzungsmitglieder von zwei Kreuzfahrtschiffen nahmen an der Gedenkfeier auf hoher See teil. Die Titanic, das damals modernste Passagierschiff der Welt, war in der Nacht zum 15. April 1912 auf der Fahrt vom britischen Southampton nach New York mit einem Eisberg kollidiert und gesunken.
Seit dem 8. April sind sie unterwegs, 1300 Passagiere auf der MS Balmoral, unterwegs auf den Spuren der Titanic. Viele von ihnen aus Southampton, aus der Stadt, aus der die meisten Opfer stammten. Diese Tragödie hat im Bewusstsein so vieler immer weitergelebt. Und ganz real hat dieses Unglück natürlich auch viel verändert. All die Sicherheitsregeln, die wir heute haben, stammen aus der Zeit danach. Auf den Passagierdecks wurde derweil die Katastrophenfahrt in Originalkostümen nachgestellt. Und sogar das Originalmenü von vor 100 Jahren kam noch einmal zur Aufführung, bevor dann, um exakt 23.40 Uhr, das Schiffshorn erklang. In der Minute, in der die Titanic den Eisberg rammte. Ein Gottesdienst erinnerte direkt danach noch einmal an die Opfer. Bilder, die per Satellit von hoher See heute Nacht überspielt wurden. Mehr als 1500 Menschen starben in dieser Nacht, als das Schiff genau hier dem Meeresgrund entgegenstürzte. Eine Zeremonie, die gedacht war vor allem für die vielen Angehörigen der Opfer an Bord. Es war fast so, als ob mein Urgroßvater hier noch einmal bei mir war und jetzt kann ich ihn wirklich gehen lassen. 100 Jahre später scheint das Schicksal der Titanic so allmählich selbst für die Nachkommen ein Geschichtskapitel, das nun geschlossen werden kann.
Zum Sport. Auch mit dem neuen Trainer Frank Schäfer konnte der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga seine Talfahrt nicht stoppen. Die Kölner unterlagen bei Borussia Mönchengladbach mit 0:3. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Freiburg und Hoffenheim torlos. Die Tabelle: Dortmund braucht noch einen Sieg zum erneuten Meistertitel. München auf Rang 2, dahinter kämpfen Schalke und Mönchengladbach um die direkte Teilnahme an der Champions League. Stuttgart und Leverkusen auf den Europa-League-Plätzen. In der zweiten Hälfte beginnen die Abstiegssorgen auf Rang 14 mit dem Hamburger SV. Köln bleibt auf dem Relegationsplatz vor Berlin. Schlusslicht Kaiserslautern ist praktisch schon abgestiegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. April.
Tiefer Luftdruck sorgt vor allem noch im Südosten Deutschlands für Niederschläge. Südlich von Island steht das nächste Tief bereit. Es bestimmt ab Mittwoch unser Wetter. In der Nacht klart es im Nordwesten und Norden zunehmend auf. Vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen regnet es zeitweise. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 700 Meter. Morgen ziehen sich die dichten Wolken in den Südosten zurück. Dort fällt weiterhin Regen oder Schnee, sonst mal Sonne, mal Wolken mit einzelnen Schauern, teilweise bis in tiefere Lagen auch Schneeschauer. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch mit starken Böen bei Schauern. In der Nacht Temperaturen zwischen plus 5 und minus 2 Grad. Am Tag 6 bis 11 Grad, an den Alpen 3 Grad. Am Dienstag längere freundliche Abschnitte, später werden in der Westhälfte die Wolken dichter, gegen Abend setzt Regen ein. Am Mittwoch überall unbeständiges Wetter, auch am Donnerstag viele Wolken, ab und an Sonne und einzelne Schauer oder Gewitter.
Um 22.45 Uhr begrüßt sie Karin Mioska in den Tagesthemen. Sie informiert über die neue Stärke der Taliban in Afghanistan. Außerdem sehen Sie ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.